SRF 2 Kultur. Reflexe am Mikrofon, Sascha Renner. Es ist 9 Uhr morgens in Zürich. 20 Jungunternehmer, die sich vorher nicht kannten, unterhalten sich angeregt bei Kaffee und Gipfeli. Auf Englisch. Eines haben sie alle gemeinsam. Sie beschäftigen in ihren jungen Betrieben nicht in erster Linie Festangestellte, sondern freie Mitarbeiter. Und dies weltweit übers Internet. Sie kaufen online Dienstleistungen ein und leiten virtuelle Teams. Sogenannte Online-Freelancer. Und sie sind heute Morgen zusammengekommen, um sich über ihre Erfahrungen mit diesem jungen Arbeitsmodell auszutauschen.
Also es ist einfach rein die Faszination, Talent weltweit suchen und finden zu können und auch Impulse aus anderen Kulturen zu bekommen für unser Projekt über diese Art der Zusammenarbeit.
Diesen Output, die Produktivität, die ich an den Tag legen konnte, wäre gar nicht möglich gewesen. Websites, Grafiken, Texten und Videos, das ist natürlich enorm. Ich habe mehrere virtuelle Teams, die ich so leite von meinem Homeoffice. Ich kann zu Hause arbeiten, von dem habe ich immer geträumt. Das funktioniert wirklich.
Zum einen ist es ein reiches Angebot an Talenten, die man überall auf der Welt findet. Und halt sicherlich der andere riesige Faktor ist die Preisfrage. Vor allem in der Schweiz, so ein überteuertes Land, es ist eine gute Alternative, Talent zu finden in einem normalen Budget.
Die besten Talente, tiefe Kosten, flexible Arbeitsverhältnisse. Das klingt nach einem Eldorado für Startups. Aber auch immer mehr gestandene Unternehmen springen auf den Zug auf. Das Online-Outsourcing und Freelancing boomt. Und um das soll es in dieser Reflexe-Sendung gehen, um neue Formen der Organisation von Arbeit und Zusammenarbeit, die bisherigen möglicherweise gründlich umschichten. Und um die Folgen dieses Prozesses für jeden Einzelnen und für die Gesellschaft als Ganzes.
All right, everybody, time for the more serious stuff. I'm Stefan. I'm working for Elance here in Europe, in our European headquarters up in Norway. As many of you know, we have our real headquarters in the Silicon Valley in California. But up from Oslo, we are trying to spread Elance out through Europe. That's why we're here today.
Stefan Hedebrand begrüßt die anwesenden Jungunternehmer. Hedebrand, selber erst 29 Jahre alt, ist Client Marketing Manager Europe bei Elance. Elance.com ist eine Website, eine der führenden globalen Jobplattformen für Online-Outsourcing und Freelancing. Andere vergleichbare Online-Marktplätze für Freelancer sind Twago, Freelancer.com oder Odesk. Diese Plattformen bringen Auftraggeber und unabhängige Fachkräfte zusammen und dies schnell und rund um den Globus. Sie bieten ferner Online-Instrumente, um die Projekte zu managen, also zum Beispiel Dokumente auszutauschen und die geleistete Arbeit zu dokumentieren. Und die Plattformen stellen auch den Rahmen bereit, dass Zahlungen sicher und zuverlässig abgewickelt werden können. All diese Maßnahmen schaffen Transparenz und Vertrauen. Die Voraussetzungen dafür, dass eine Zusammenarbeit zwischen Unbekannten über Distanz überhaupt erst möglich werden kann, wie Steffen Hedebrand erklärt.
Elance is an online work platform that enables people from all over the world to work together. We do this by helping with matching, meaning meeting. If you're in Switzerland, you want to meet a guy in Romania to work with, we help you match that. Then we deliver a platform where you can work together, share files, agree deals about what needs to be done. And lastly, we help them with the payment, which can be really hard. Elance sort of solves the whole process from finding a guy, working with him and releasing the payment for the guy.
Um die auf elance.com ausgeschriebenen Jobs können sich Freelancer auf Projektbasis bewerben. Das Spektrum der angebotenen Dienstleistungen und Fähigkeiten ist breit. So ziemlich alles, was sich am Computer erledigen lässt. Softwareentwicklung, Übersetzung, Logodesign oder Datenerfassung. Die Zahl der Freelance-Fachkräfte, die auf Online-Plattformen wie Elance ihre Arbeitskraft anbieten, geht mittlerweile in die zweistellige Millionenhöhe. Was treibt sie an?
Elance is fantastic in the sense that it helps people escape their local economies. For example, we are seeing people from Spain, Italy, Greece signing a lot up to the platform because locally they cannot get a job. So if you come out of college or university now with a great degree, 50% of people under 30 in Spain is unemployed. But through Elance, they can actually find work together with people in Northern Europe, in USA, or wherever the market basically is. So that way people can build a business without really having a local demand, but going to the places in the world where there is a demand.
Online Freelancing, so Steffen Hiedebrand, helfe Fachkräften, ihrem lokalen Arbeitsmarkt zu entfliehen. Können Sie in Ihrer Heimat keine Arbeit finden, wie in Griechenland oder Spanien mit einer Jugendarbeitslosigkeit von 50%, so erlaube Ihnen Elance, Ihre Arbeitskraft online dort anzubieten, wo Nachfrage bestehe. Es spielt keine Rolle, wo du lebst oder welche Religion und Hautfarbe du hast. Alles, was zählt, ist, was du kannst.
In general, it's not a matter about where you live or who you are, the color of your skin, your religion, but it's a matter of doing a good job. If you do a good job on Elance, your profile gets more and more highlighted and more attractive. And that empowers the individual who does a good job and it creates equality between people across nations because you're judged on what you do and not where you're from.
Fachkräften aus Tieflohnländern bieten sich so große Chancen. Sie können auf dem Hochpreisarbeitsmarkt ein Auskommen finden, ohne ihr Land zu verlassen. Umgekehrt können Firmen auf Talente weltweit zu äußerst günstigen und flexiblen Konditionen zugreifen, ohne sie fest anzustellen. Jobs auszulagern war dank Elance und anderen Freelance-Portalen niemals einfacher. Schon in wenigen Jahren, so schätzt Hiedebrand daher, wird jeder zweite Job ein Online-Job sein. Warum sollte man pendeln oder um die Welt fliegen, wenn man viel billiger und schneller online zusammenarbeiten kann?
We believe that in the future almost every second job will be done online because there's no reason why you have to commute or have to move countries to do work when you have the technology available. So this is very much in the early stage and just 5 years from now this will be extremely big. On Elance we look at the freelance earnings of $200 million in 2012 and we expect this to grow with around 50% within 2013.
Auch in der Schweiz hat die Zahl der Unternehmen, die Elance nutzen, im letzten Jahr zugenommen, um ganze 50% auf über 1000 Unternehmen. Zu diesen Unternehmen gehören auch einige der Anwesenden an diesem ersten Elance Client Meetup in Zürich. Etwa Sven Häfliger, Geschäftsführer von Active Music, einer Klavierschule in Zürich für Erwachsene, einer ganz besonderen Klavierschule.
Auf klavierlernen.ch biete ich mittlerweile mehrere Online-Kurse an, wo die Erwachsenen einfach das iPad vor das Klavier stellen können und dann so mit mir zu jeder Tag- und Nachtzeit professionell Klavierspielen lernen können.
Sven Häfliger führt sein Unternehmen erfolgreich. Doch trotz hoher Produktivität, ohne auch nur einen einzigen festen Angestellten. Er arbeitet stattdessen mit Freelancern.
Bei der technischen Umsetzung gibt es sehr viele Sachen, die ich selber nicht bewältigen kann. Das braucht enorm viel technisches Fach-Know-how. Und Elance bietet mir die Möglichkeit, wenn ich ganz spezifisch einen Experten suche für irgendeine Arbeit, dann kann ich einen Job posten. Und somit können sich die Leute global bewerben für diesen Job. Ich kann natürlich möglichst kostengünstig, kann ich Experten hinzuziehen. Das Auswahlverfahren, das ist sehr rasch abzuwickeln. Wenn ich einen Job poste, habe ich in der Kürze 10 bis 20 Anmeldungen von Leuten, die sich da bewerben. Ich kann kurz einen Skype-Termin mit diesen Leuten abmachen, ich mache ein kurzes Interview und merke relativ rasch dann, ob das die geeignete Person ist für diesen Job.
Die virtuellen Teams, die Sven Häfliger so managt, sind über den ganzen Globus verstreut.
Also ich habe gemerkt, gerade im indischen Kontinent, da gibt es sehr viele kreative Cracks. Auch aus anderen Ländern, ich habe schon mit Argentiniern und Amerikanern zusammengearbeitet, aus China auch schon Leute gehabt, Designer, die wirklich zum Teil sehr gute Qualität geliefert haben.
Dieses Beispiel zeigt, das globale Online-Outsourcing und Freelancing hat viele Vorteile. Es macht zahlreiche Start-ups in Hochpreisländern wie der Schweiz überhaupt erst möglich. Es erlaubt Freelancern zu arbeiten, wann und wo sie wollen, etwa Teilzeit von zu Hause aus, um sich um die Familie zu kümmern. Und es öffnet den Arbeitsmarkt für Menschen, ungeachtet ihrer Herkunft. Doch was sind die gesellschaftlichen Folgen dieses Wandels? Was hieße es in einer globalisierten und flexibilisierten Arbeitswelt, ohne feste Anstellung und Kündigungsschutz zu leben? Wer gewinnt und wer verliert dabei? Mit genau diesen Fragen beschäftigt sich Christian Papsdorf in Chemnitz. Christian Papsdorf ist Arbeits- und Internetsoziologe und untersucht seit Jahren wissenschaftlich das Phänomen des Crowdsourcing, der Auslagerung von Unternehmensaufgaben über das Internet. Crowdsourcing ist ein Sammelbegriff. Er umfasst sowohl die Auslagerung von Aufgaben an eine Menge von freiwilligen unbezahlten Usern, als auch an einen Pool von spezialisierten und entsprechend entlöhnten Online-Freelancern wie bei Elance. Christian Papsdorf beobachtet als erstes, dass viele Freelancer zu geringen Löhnen zu arbeiten bereit sind.
Die Masse der Internet-User arbeitet eigentlich für sehr wenig Geld. Die Forschung zeigt also, dass es ganz verschiedene Motivationsfaktoren gibt. Die gehen also damit los, dass man in der Regel an der Teilhabe bei so einem Projekt etwas lernen kann, dass man seine eigenen Fähigkeiten verbessern kann, dass man natürlich Zugang zu einem Netzwerk bekommt, teilweise auch von Professionellen. Also da gibt es auch so eine Berufsperspektive sozusagen, dass man beispielsweise als Einsteiger im Designbereich oder wie auch immer sich da probieren kann an diesem Wettbewerb und eventuell jemanden kennenlernt, der dann auch weitere Aufträge hat, vielleicht jenseits zu einer Plattform. Ist natürlich auch immer in Konkurrenz ein Wettkampfgedanke. Also es macht Spaß, auch so einen Wettkampf zu gewinnen, wenn es beispielsweise um ein Logo geht oder um ein Motto, um einen Spruch für eine Firma. Da ist es schön, sich mit den anderen zu konkurrieren. Auf eine nette Art und Weise ist das ja meistens. Und dann gibt es eher noch so indirekte Motivationsfaktoren. Also es ist so, es sind in der Regel innovative Projekte, die auch ein ganz gutes Ansehen haben. Und man hat das Gefühl, daran zu partizipieren, dass man da gebraucht wird. Die eigene Meinung wird abgefragt. Es hat auch immer etwas mit Demokratisierung zu tun, zumindest mit mehr oder weniger einer gespielten Art von Demokratisierung, wie sie für das Web 2.0 gar nicht so untypisch ist. Und nicht zuletzt, das ist auch eine wesentliche Motivation, die ich gut nachvollziehen kann, geht es vielen Usern darum, tatsächlich Verbesserungen zu erreichen. Also es geht darum, dass sie unzufrieden sind mit einem Produkt, beispielsweise mit einem Laptop und sagen, okay, der muss mit einer anderen Software daherkommen, der braucht eine andere Hardware. In der Arbeitssoziologie gibt es so etwas, wir nennen es die Subjektivierung von Arbeit. Die geht aus von einem Bedürfnis der Arbeitenden, einen größeren Sinn mit Arbeit zu verbinden, also weniger entfremdete Arbeit am Fließband beispielsweise zu vollführen, sondern eher die eigene Kreativität auszuleben, den Arbeitsgegenstand selbst gestalten zu können, die eigenen Werte mit einfließen zu lassen. Und das ist ein Trend, der erstmal jenseits des Internets aufgekommen ist in den letzten Jahrzehnten bereits. Und ich glaube, diese Crowdsourcing-Projekte bieten dafür eine dankbare Plattform. Es geht um Verwirklichung, es geht um Innovativität und es gibt, glaube ich, einen zunehmenden Bedarf in der Gesellschaft nach dieser Art von Tätigkeiten. Also bis hin dazu, dass dann die Arbeitsgestaltung im Rahmen dieser Plattform ja auch sehr frei und sehr flexibel ist. Man kann von zu Hause aus arbeiten, man kann sich die Zeiten selbst heraussuchen, man braucht nur eine schnelle Internetverbindung, man kann vom Kaffeehaus aus arbeiten. Das ist also sehr attraktiv und spiegelt dieses Projekthafte wider, was momentan durchaus ein wichtiger Leitwert ist in der Gesellschaft.
Also der Gewinn von Freiheit, von Eigenständigkeit, von Ortsunabhängigkeit für die User, dann steckt da die normative Leitidee des Internets dahinter, wenn ich das richtig verstehe, von Partizipation, von freiem Austausch. Zahlt sich das schlussendlich aus?
Ich glaube, und das zeichnet sich inzwischen auch so ab, dass es eine sehr starke Polarisierung gibt. Also es gibt viele, die könnte man ganz hart als digitale Verlierer bezeichnen. Das sind also welche, die in der Regel sehr viel Freizeit darauf verwenden, an so Wettbewerben teilzunehmen und ganz ähnlich der Facebook-Logik, also Sachen zu posten und zu gucken, wer da antwortet und Sachen hochzuladen und so weiter, die damit wertschöpfende Arbeit verbringen oder vollführen, besser gesagt, und aber einen relativ geringen Nutzen daraus haben. Und dann gibt es natürlich High Professionals und das sind in der Regel Leute, die auch offline schon sehr gute Qualifikationen haben, sehr gute Fähigkeiten und Fertigkeiten und sehr gutes Standing. Und die, um das mal ganz flapsig zu sagen, die räumen dann in der Regel ab bei so einem Wettbewerben. Also es ist eher so, dass da eine Polarisierung eintritt und es, glaube ich, eine sehr kleine Menge an Usern gibt, die da sehr davon profitieren, speziell auch finanziell. Und für die anderen hat es maximalen immateriellen Wert, aber ich glaube, und das zeichnet sich momentan ab, dass da eher eine Art Ermüdungseffekt auftritt und die User merken, okay, es hat Spaß gemacht, es war spannend, da mal mitzumachen am Anfang, aber eigentlich bringt mir das gar nicht so viel. Und die werden etwas zurückhaltender und deshalb ändern sich gerade auch die Gratifizierungsmodelle. Also die Unternehmen merken, wir müssen den Usern etwas bieten, was über so eine Teilnahme-Partizipationskultur hinausgeht.
Und da entstehen ja nun neue Plattformen, als Beispiel elance.com. Was zeichnen denn Plattformen wie diese aus? Nach einer ersten Phase von Crowdsourcing gibt es nun offenbar geregeltere Arbeitsmodelle, wo auch die Dienstleister mehr auf ihre Kosten kommen.
Ja, also ich sehe das ähnlich und ich finde das auch, dass es eine positive Entwicklung ist. Es war also bisher so, man hat es eher so Wild West Crowdsourcing genannt, also sprich, die Leute konnten mitmachen, die waren teilweise gar nicht selbstständig, die Gelder wurden teilweise auch nicht versteuert, es gab keine wohlfahrtsstaatliche Absicherung, wenn man krank war, hat man Pech gehabt. Das war also alles eine sehr undurchsichtige und fast schon auch untypisch für unsere Art des Kapitalismus, die wir haben, eine sehr wenig gesteuerte Art der Arbeitsform, die fast schon im illegalen Bereich war teilweise. Und nun ist es aber so, dass sich zunehmend professionellere Plattformmodelle entwickeln. Elance.com ist tatsächlich eins, was nach einer ähnlichen Crowdsourcing-Logik vollführt oder vollzogen wird. Aber im Grunde ist es da so, dass das eine Plattform ist, auf der Professionelle zueinander finden. Also wenn man sich anschaut, wer da mitarbeitet, zum einen sind es in der Regel Firmen, die diese Jobs also ausschreiben. Und die Leute, die da mitmachen, die haben zu 3/4, also auch einen Hochschulabschluss und auch weit über die Hälfte von den Crowdsourciers verdienen ihren Großteil ihres Lebensunterhalts damit. Also sprich, das ist viel stärker an den klassischen Arbeitsmarkt angelehnt. Gleichwohl schlagen natürlich die Vorteile des Internets immer noch zu Buche. Ne? Das ist sehr schnell, es ist sehr interaktiv, das ist bei einer klassischen Auftragsvergabe nicht möglich. Und es gibt natürlich so eine Bewertungssysteme und so weiter. Und das spielt, glaube ich, zunehmend eine größere Rolle. Und bisher war es ja so, dass die Masse der Internet-User den Unternehmen mehr oder weniger ausgeliefert war. Also sie konnten entscheiden, ob sie mitmachen. Und wenn sie mitgemacht haben, dann konnten sie bloß den AGBs zustimmen. Und dann war es auch ganz schnell so, dass das Urheberrecht weg war, den eigenen Vorschlägen und dass man sich die Gratifizierung auch nicht heraussuchen konnte. Und inzwischen ist es aber so, dass auch die Unternehmen bewertet werden können, die diese Crowdsourcing-Aufträge ins Netz stellen. Also kann man auch gucken, wer zahlt dann auch pünktlich und wer zahlt auch entsprechend gut, sodass sozusagen ein Stück weit die User sich auch wieder ermächtigen, dann wird schon mitzureden. Und Elance ist da, glaube ich, ein positives Beispiel.
Eine neue Qualität dieser Plattformen wie Elance, die sich auch darin, dass es jetzt jedem kleinen Unternehmen, jedem Startup, sogar jedem Privaten möglich wird, outzusourcen. Und wenn ich das nun weiterdenke, dann hat das wohl fundamentale Folgen für die Konkurrenzsituation, für die Organisation der Arbeit, so wie wir sie kennen.
Ja, also ohne Frage, die Eigenschaften der Internetkommunikation schlagen hier ganz deutlich durch. Also Kommunikation wird modularisierter, wird also zerlegbar in ganz kleine Aufgaben. Sie ist entbettet von Raum und Zeit und damit ergibt sich eine ganz neue Konkurrenzsituation. Die kann für einige positiv sein, für viele ist es sicherlich auch negativ. Und gerade bei Elance zeichnet sich es auch ab, dass es da eine Handvoll User gibt, die sehr guten Umsatz machen, die also sehr gut bewertet sind und dann auch immer wieder neu gebucht werden. Im Grunde, wenn wir ein bisschen darauf gucken, was sind die Vorteile für die Arbeitnehmer und für die Arbeitgeber, ist es, glaube ich, zumindest schwierig oder kritisch zu betrachten, weil es findet eine Dezentralisierung statt. Also dadurch gibt es Chancen auch für verschiedene Arbeitnehmer in verschiedenen Bereichen der Welt sozusagen zu partizipieren, teilzuhaben an der Wertschöpfung und auch einen entsprechenden Lohn zu bekommen. Aber insgesamt besteht die Logik immer noch darin, dass Unternehmen immer mehr Geld sparen wollen sozusagen, die Verantwortung abgeben, also auch dafür, wie die Arbeit zustande kommt beispielsweise oder was mit Urlaubs- und Krankheitsansprüchen der Arbeitnehmer ist. Sowas fällt alles unter den Tisch dabei. Die agieren als quasi Selbstständige. Und gleichermaßen findet aber eine Machtkonzentration statt. Also die Unternehmer behalten sozusagen die Macht in ihren Händen und die wird sogar stärker, indem also die Teilnehmer da, die User, ein bisschen gegeneinander ausgespielt werden können auf so großen Plattformen. Weil in der Tat ist es dann eine Hire-and-Fire-Politik, die mit einem Klick funktioniert. Man kann innerhalb von Sekunden entscheiden, wer bekommt einen Auftrag, wer bekommt Geld, wer bekommt keinen. Und ich glaube, es gibt also schon gute Potenziale, für Arbeitnehmer im Einzelnen auf verschiedenen Bereichen der Welt. Aber insgesamt ist es eher so, dass ich das als Arbeitssoziologe als eine negative Entwicklung einschätzen kann, weil bisher hat sich gezeigt, dass ein Outsourcing im globalen Maßstab eher Nachteile bringt für die arbeitende Bevölkerung insgesamt. Und auch hier sieht es so aus, als wären die Löhne geringer als beispielsweise im Rahmen von einem normalen Arbeitsverhältnis.
In den letzten Jahren macht ein Begriff die Runde, der Ich-AG. Bringen solche neuen Arbeitsmodelle, die wir jetzt diskutieren, eine neue Stufe der Vermarktung des Individuums, also der Vermarktung individueller Potenziale in einer Form von neuem Netzwerkkapitalismus? Wie schätzen Sie das ein?
Also ich glaube, das ist kein Zufall, dass diese Entwicklungen mehr oder weniger zeitlich parallel stattfinden. Das Internet ist eine sehr geeignete, sehr gut geeignete technische Plattform, um diese neuen Arbeitsverhältnisse umzusetzen, um diese zu realisieren. Und wir sehen also hier, dass Leute, die in der Regel nur einen Laptop, eine Internetverbindung und ihre eigene Arbeitskraft haben, an dieser Art des Kapitalismus zum einen partizipieren, zum anderen aber sogar eine wesentliche Säule dieses Kapitalismus sind. Und ich glaube fast, wir befinden uns da erst am Anfang. Und da müssen wir dann gucken, was das für das Individuum bedeutet. Also ich glaube, es bedeutet mehr Druck, mehr Stress, mehr Verantwortung im Positiven wie im Negativen. Und wir müssen schauen, dass die Individuen damit gut klarkommen. Und das Schwierige ist halt auch, dass daraus relativ schnell auch entgrenzte Arbeitsverhältnisse folgen, indem User gar nicht mehr klar sagen können, was ist quasi Freizeit, was ist Arbeitszeit, wo ist die Grenze. Man kann immer von zu Hause aus arbeiten und ich sehe das eher kritisch.
Wenn wir das versuchen, etwas Positives zu sehen, ich kann mir vorstellen, dass ein Software-Ingenieur seine Dienstleistungen weltweit anbieten kann. Sitzt er beispielsweise in Indonesien, kann er auf den europäischen, den amerikanischen Markt zugreifen. Das hat durchaus auch positive Aspekte.
Ja, also ohne Frage. Also ich finde es persönlich zum Beispiel auch ganz schön, von zu Hause aus arbeiten zu können, einfach alles schnell online austauschen zu können. Das verstehe ich voll und ganz. Im Grunde muss man aber gucken, dass Arbeit damit sozusagen nur auf die Arbeitsebene, auf die inhaltliche Ebene reduziert wird. Also es gibt immer noch Sachen, beispielsweise das soziale Miteinander im Rahmen von Unternehmen, die als sehr wertvoll eingeschätzt werden können. Und da müssen wir gucken, wie das online kompensiert werden kann. Also über verschiedene Plattformen und Chatmöglichkeiten geht das ja. Und ich sehe das aber ähnlich, dass es, glaube ich, eine ganze Menge vor allem an jungen Leuten gibt, die davon profitieren werden, die diese Art der Arbeit auch gern realisieren wollen und auch hinstreben und auch vielleicht auch ein oder zwei Jahre eher so einen entbehrungsreichen Daseins in Kauf nehmen, um dann später gut davon leben zu können an verschiedenen Orten der Welt.
Christian Papsdorf, wir unterhalten uns hier auf SRF 2 Kultur über das Phänomen des Crowdsourcing. Wie schätzen Sie denn die Bedeutung und die Dynamik des Crowdsourcing gegenwärtig ein? Wo stehen wir in diesem Prozess der Umschichtung auch der Arbeitsverhältnisse?
Es ist also so, dass Crowdsourcing momentan ein randständiges Phänomen ist. Also im Internet ist das vielen bekannt, aber so für die Arbeitswelt insgesamt sind es quasi nur ganz wenige Leute, die unter diesen Arbeitsbedingungen arbeiten. Gleichermaßen hat es nicht umsonst so eine hohe Aufmerksamkeit auch seitens der Wissenschaft bekommen, weil es durchaus vorstellbar ist, dass quasi von dem Crowdsourcing ausgehend sich neue Typen der Arbeit entwickeln, die zunehmend große Bedeutung haben werden. Und dazu gehört es sicherlich, online zusammenzuarbeiten. Und das ist ein Modus, der wird immer stärker auftreten, über Kontinente hinweg und auch innerhalb von Unternehmen. Also die Teleheimarbeit ist was sozusagen ein Vorläufer davon, der sich jetzt zunehmend bewährt hat und es ist davon auszugehen, dass die Crowdsourcing-Logik immer weiter streut.
Wir bewegen uns also möglicherweise auf ein Modell von Heimarbeit zu, so wie wir es kannten zu Beginn der industriellen Revolution.
Das ist ein interessanter Gedanke und ich denke, es sozusagen der Betrieb wird nicht aufgelöst werden, wird auch nicht abgelöst werden. Ein Großteil der Tätigkeiten werden, glaube ich, immer noch unter klassischen Arbeitsbedingungen realisiert werden können. Aber es gibt auch zunehmend mehr und da gehören speziell informationstechnische Tätigkeiten dazu, die also Raum und Zeit ungebunden stattfinden können. Und das ist dann schon fast schon eine vorindustrielle Logik, bis hin dazu, dass man sich seinen Tag ganz neu einteilt und das rigide Zeitregime, also dass man 8 Stunden arbeitet mit einer kleinen Mittagspause und dann um 5 ist man zu Hause. Das gerät damit ein Stück weit ins Wanken und speziell die jüngere Generation wird davon, glaube ich, profitieren.
Sehen Sie darin auch so eine Demokratisierung der Produktionsmittel, wenn wir nun diese Begrifflichkeiten gebrauchen wollen, die zu einer Unabhängigkeit führt von großen Unternehmen?
Also ich halte die Demokratisierungsdiskussion für schwierig. Ich habe fast das Gefühl, das ist ein rhetorisch geschickter Schachzug der einzelnen Unternehmen, das unter dem Label zu verkaufen. Man kann teilhaben an Produkten, wie die beispielsweise gestaltet werden. Im Grunde ist es so, im Rahmen von Crowdsourcing hat man einen sehr eng gesteckten Rahmen, in dem man dann Entscheidungen treffen kann, in dem man Vorschläge machen kann. Dann hat sich auch gezeigt, dass so eine Plattform wie beispielsweise CrowdSpirit, wo User gemeinsam ganze Produkte entwickeln, also angefangen von den Rohstoffen über die Idee, Idee dahinter bis hin zur Vermarktung, bis hin zur Herstellung, dass diese Plattformen zumindest in der ersten Phase von Crowdsourcing jetzt gescheitert sind. Also da kamen keine Produkte dabei raus. Trotz einer einjährigen Produktionszeit ist es dann doch schwierig, wahrscheinlich auch finanziell schwierig, diese Produkte in der Tat auf den Markt zu bringen. Also ich habe eher das Gefühl, das führt zu einer Machtkonzentration seitens etablierter Unternehmen. Es gibt ein paar geringe Freelancer, die da sehr geschickt sind. Die finden, glaube ich, eine gute Nische und werden da auch gut verdienen und werden dann sozusagen zu begehrten Arbeitskräften des Internets werden. Insgesamt stelle ich mir es aber sehr schwer vor, dass zumindest im Rahmen von Crowdsourcing direkt Projekte entstehen. Also anders als bei einer Schwesterbewegung, bei dem Crowdfunding, da ist es ja so, dass so eine Art Spenden gesammelt werden, dass man da ein Projekt vorstellt, einfach mit einem kurzen Video. Also Kickstarter.com ist da die weltweit populärste Plattform. Und dann können andere User sich einfach beteiligen im Sinne einer Investition und dann ein paar Dollar, ob jetzt 50, 100 oder 1000 Dollar spenden erst einmal. Und dann entstehen natürlich Projekte, die sonst nicht entstanden wären. Also das ist nicht unrealistisch. Und das ist dann so im Randbereich von Crowdsourcing. Das meinte ich auch damit, dass diese Logik also streuen wird und noch neue Modelle hervorbringt, die durchaus emanzipatorische positive Wirkung mit sich bringen könnten.
Was wird denn diese nachindustrielle Informationsgesellschaft ausmachen, wenn ich Sie da um eine Prognose bitten darf? Wie wird unsere Arbeitswelt in 20 Jahren aussehen? Wie werden wir zusammenarbeiten?
Ich glaube, und das zeigt sich auch ein bisschen aus der Geschichte, dass der Wandel gar kein so dramatischer sein wird. Also die Computer- und Internettechnologie, die ist jetzt auch nicht erst vor 5 Jahren entstanden, sondern die gibt es schon eine ganze Weile. Es wird, glaube ich, verstärkt eine Online-Zusammenarbeit geben. Also die Computertechnik wird unentbehrlich werden und die Wertschöpfung, speziell auch in so relativ wohlhabenden westlichen Ländern, wird natürlich sehr stark von Informationsarbeit abhängen. Das wird sich, glaube ich, noch weiter zuspitzen. Das sieht man auch jetzt schon an den Hochschulabsolventen, was die da für Abschlüsse haben. Und ich gehe also davon aus, dass es eher ein langsamer Wandel sein wird und der dazu führt, dass erstmal klassische Zusammenarbeit Stück für Stück mediatisiert wird, also ins Internet übertragen wird und dass gleichermaßen, das ist das eigentlich Spannende, was jetzt noch gar nicht absehbar ist, aber neue Modelle entstehen, die sozusagen dem Internet entspringen, die mit einer ganz eigenen Logik vonstatten gehen, die dann die alte Logik ein Stück weit auch ad absurdum führen werden und Crowdsourcing ist ja, glaube ich, nur ein kleiner Ausblick darauf, was da noch passieren kann.
Zum Schluss eine schwierige Frage. Welche Kräfte formen eigentlich die Arbeitswelt?
Es ist immer so, dass es immer noch eine sehr starke Unternehmenslogik gibt, dass also Unternehmen immer noch das Heft in der Hand haben. Die bestimmen mehr oder weniger aufgrund ihrer dominanten Stellung sozusagen, wie gearbeitet wird, auf welche Art und Weise gearbeitet wird. Gleichermaßen gibt es sozusagen eine Arbeitskultur, die ist immer auch im Wandel. Damit einhergehen dann auch verschiedene Ansprüche der Individuen an Arbeit. Und da sehen wir halt, dass diese sich geändert haben in den letzten Jahrzehnten. Und ich glaube auch, dass das Internet gerade ein guter Motor sein kann, um diese Ansprüche der Individuen sozusagen zu bündeln, auch offensiv zu formulieren und zu fordern und dann zu realisieren. Und die Frage, emanzipatorisch und kreativ und innovativ zu arbeiten, ist ganz schön. Unter welchen Bedingungen, da haben die User in der Regel relativ wenig Einfluss darauf.
Soweit Reflexe für heute, mit einem Blick in die Arbeitswelt von morgen, in der Online-Arbeit eine wichtige Rolle spielen wird. Am Mikrofon verabschiedet sich Sascha Renner.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.